Unsere Themen heute: Die Indienreise von Thürings Ministerpräsident Mario Vogt an der Spitze einer 60-köpfigen Delegation, das neue Besoldungsgesetz des Freistaats Thüringen als Reaktion auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts und natürlich die Tops und Flops der Woche.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Ministerpräsident Mario Vogt ist mit einer 60-köpfigen Delegation in Indien. Er bereist Delhi, Hyderabad und Bangalore. Es geht wie immer um Wirtschaftskontakte, Forschung und vor allem Fachkräfte.
Und wir reden heute mal darüber, was bringen diese Reisen eigentlich wirklich für so ein kleines Bundesland wie Thüringen und was spricht vielleicht auch dagegen? Wir sprechen über Zahlen, über Deals und die Realität von Integration.
Und noch darüber, warum vielleicht Timing und Kommunikation, sagen wir mal, entweder zumindest ein wenig heikel oder suboptimal in Teilen waren. Willkommen zu Tacheles Thüringen. Heute geht es eben um diese Indienreise und grundsätzlich um die Frage, macht es Sinn, ins Ausland zu fahren als Ministerpräsident mit einer Delegation? Und mit mir im Studio Fabian Klaus. Grüß dich, Fabian.
Hallo, lieber Elmar. Das ist die Stimme, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bestimmt schon lange vermisst haben. Und jetzt ist er wieder zurück. Mit mir im Studio, wie schon gesagt, mein Kollege Elmar Otto. Kurz zur Lage. Vogt ist seit Samstag mit 60 Thüringerinnen und Thüringern, Unternehmer, Unternehmerinnen, auch Vertreter aus der Politik in Indien unterwegs. Und Ziel ist es, laut Staatskanzlei, Fachkräfte gewinnen, Handel ausbauen, Thüringen sichtbarer machen. Die Stationen haben wir gerade schon genannt. Ich sage sie nochmal, damit ich sie auch mal gesagt habe. Neu-Delhi, Hyderabad und Bangalore. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Ich glaube, klang gut. Und man muss ja sagen, es ist innerhalb eines Jahres Vogts dritte Auslandsreise. Er hat begonnen mit den USA, da hast du ihn begleitet, dann war er in Israel, da war ich mit dabei. Und nun ist er eben in Indien unterwegs und jetzt geht's mal um die harten Fakten.
Genau, die Staatskanzlei spricht davon, dass es dynamische Beziehungen gibt zu Indien. Die Exporte sind von 89 Millionen Euro im Jahr 2020 auf immerhin 189 Millionen Euro im Jahr 2025 gestiegen. 87 Thüringer Unternehmen exportieren nach Indien und 12 haben Beteiligungen vor Ort.
Und man muss sagen, Indien ist nicht nur groß, es ist auch sehr jung. 1,4 Milliarden Menschen leben dort, Durchschnittsalter 29. Das ist in Deutschland ganz anders und der Freistaat allen voran altert besonders.
Nur nicht dieser Podcast.
Genau, aber Durchschnittsalter im Freistaat, ich habe es nochmal nachgeguckt, ist vielleicht jetzt nicht die ganz aktuelle Zahl, aber beim Landesamt für Statistik für 2024 ausgewiesen war 47,9, also 48 Jahre gut. Also ich habe dieses Durchschnittsalter schon locker gerissen. Nur Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt waren zu dieser Zeit älter.
Okay, man könnte jetzt negativ formulieren, Thüringen ist das drittälteste Land Deutschlands und positiv formulieren, wir sind noch nicht die Ältesten. Aber gucken wir es uns mal konkret an. Wenn wir zum Beispiel über Pflege sprechen, bis 2035 werden Thüringen mehr als 28.000 Pflegekräfte fehlen. Und dazu kommt auch der Bereich der Hochschulen. Rund 10% der Studierenden in Thüringen kommen schon jetzt aus Indien. Das sind etwa 5.000 Menschen. Und das ist ein riesiges Potenzial, wenn sie denn in Thüringen bleiben am Ende.
Gar keine Frage. Rückenwind erhofft man sich ja auch wirklich vom neuen EU-Indien-Freihandelsabkommen. Gleichzeitig muss man sagen, Indien ist ein Land der Gegensätze, Boomzentren auf der einen Seite und extreme Armut auf der anderen. Und das ist genau die Bühne, auf der dieser Trip jetzt gerade spielt. Und wir haben unterschiedliche Thesen jetzt mal einfach mitgebracht. These 1, die jetzt dafür sprechen, dass man solche Reisen macht. Möglicherweise ohne Präsenz entsteht kein Vertrauen. Aber stimmt die Gleichung im Indien-Geschäft?
Ja, es gibt zumindest unmittelbare Effekte, die man wahrscheinlich ablesen kann. und Kontakte und wann sagt er es auf Neudeutsch immer, Deals, die entstehen natürlich nur, wenn man auch präsent ist. Ne? Und solche Reisen bündeln diese Termine eben. Das zeigt auch das Programm dieser Indienreise, was ja wirklich dicht getaktet ist. Sie öffnen Türen bei Ministerien. Heute, wir zeichnen am Dienstag auf, gab es wohl das Treffen mit dem Außenminister in Indien. Oder zumindest ein hochrangiges Treffen im Außenministerium. Und dann gibt es eben auch Termine bei Hochschulen, Unternehmen und Sichtbarkeit für die Marke Thüringen. Das ist ja so ein bisschen auch das, was die Landesregierung vom ersten Tag ihrer Amtsübernahme propagiert. Diese Sichtbarkeit zu erzeugen, eben auch in einem Wachstumsmarkt wie Indien, für all die, die das Bundesland eben nicht kennt. Ne?
Genau, Forschung ist eben auch ein großes Thema. Da haben das Fraunhofer-Institut in Jena und ein indisches Technologieinstitut haben schon eine Absichtserklärung unterzeichnet. Es geht um Optik, Photonik, Quantenkommunikation. Ja gut, das klingt alles sehr technisch, aber dahinter verbirgt sich so was wie abhörsichere Datenübertragung, Nachwuchsaustausch, strukturierte Ausbildungen, weil man muss ja sagen, ein Schlager in Deutschland, sage ich mal, ein Markenzeichen der deutschen Wirtschaft ist ja auch seine Bildung, seine zweigestufte Ausbildung aus der Ausbildung in Unternehmen und gleichzeitig der Berufsschule. Das gibt es so in anderen Staaten nicht und deswegen sind andere Staaten wie eben auch Indien immer sehr daran interessiert, davon zu profitieren und zu sehen, wie können wir so etwas vielleicht auch bei uns einführen.
Genau, wenn wir gerade bei dem Beispiel immer, was du angesprochen hast, bleiben. Spitzenforschung ist eben auch etwas, was Talente und Firmen anzieht. Und gerade bei dieser Kooperation Fraunhofer Jena mit diesem indischen Institut, da gibt es eben auch ein Beispiel. Da ist eine Frau, die dort an diesem indischen Institut forscht, die eben vorher schon in Jena gewesen ist und dann wieder zurückgegangen ist, die vielleicht auch für Thüringen dann dort ein Stück werben kann. Und es gibt genau diese indischen Studierenden und Forschenden mit diesem Hintergrund. Und da fängt man eben auch nicht bei Null an. Insofern ist das schon mal so ein Punkt, wo ich sage, das spricht dafür, solche Reisen auch zu machen. Ich will nur mal ganz kurz noch eins einstreuen, weil wenn unsere Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, warum hier zwei, also ein älterer und ein noch nicht ganz so alter weißer Mann irgendwie im Erfurter Studio sitzen und das alles so detailgenau wissen. Unsere Kollegin Elena Vogel, die ja auch immer wieder mit uns hier im Studio bei Tacheles Thüringen sitzt, begleitet den Trip der Thüringer Delegation und berichtet sehr intensiv darüber. Ich sag mal so viel, nachlesen lohnt sich auf unseren Portalen. Das war der Werbeblock und jetzt machen wir weiter im Thema mit, ich glaube, drittens, da sind wir jetzt schon. Ne?
Genau, nachlesen, was Elena aufschreibt, aus Indien lohnt sich auf jeden Fall. Und es geht natürlich auch um Fachkräfte eben und gerade im Gesundheitsbereich, das weiß man allen halben, ist die Lage besonders ernst. Und die AWO und die Thüringen Kliniken, die sondieren bereits, ob möglicherweise noch in diesem Jahr 20 Pflegekräfte aus Indien kommen können. Aber natürlich ist das alles nicht ganz so einfach und es steht und fällt mit Integration, mit Sprache und manch anderem.
Genau, mit diesen Dingen steht und fällt das Ganze. Erinnert so ein bisschen an den Aufbau der Beziehung nach Vietnam durch die rot-rot-grüne Landesregierung vor mittlerweile einem Jahrzehnt. Jahrzehnt ist das jetzt schon her, wo dann auch eben nach 10 Jahren, im Jahr 2023, doch viel Institutionalisiertes auch geschaffen wurde, damit in dem Fall, konkreten Fall, waren es dann Lebensmitteltechniker in Vietnam ausgebildet werden und in Thüringen arbeiten können. Ich will aber noch mal ganz kurz sagen, es gibt ja eben auch indirekte Effekte, die wir nicht vergessen dürfen. Es gibt eben auch das Signal an unsere Unternehmerinnen und Unternehmer hier in Thüringen, dass der Freistaat, die Landesregierung Internationalisierung ernst nimmt. Und wenn tatsächlich dieses Freihandelsabkommen, was du ja schon angesprochen hast, irgendwann greift, dann profitieren natürlich Exporteure aus Thüringen von gesenkten Hürden. Und dann schadet es nicht, wenn man da schon mal Fuß in der Tür hat.
Das stimmt und ein ganz großer, ich habe meinen Fuß in der Tür, möglichst in ganz vielen Türen, ist eben Mario Vogt. Und wir haben mal einen O-Ton mitgebracht von ihm, der lautet, wer künftig international erfolgreich sein will, muss in Indien präsent sein. Deshalb wollen wir Thüringen dort sichtbarer machen. Das ist eigentlich das A und O. Genau. Also das ist eigentlich das A und O war jetzt von mir.
Dass das A und O war von dir, genau. Aber es ist eben Forschung, Fachkräfte, Handel. So auf diese drei Säulen kann man das Ganze, glaube ich, auf der Pro-Seite mal kurz zusammenfassen. Aber, und das gehört dann zur Wahrheit solcher Reisen eben auch dazu, man muss mal darüber sprechen, was spricht eventuell auch dagegen. Ja? Und wenn man sich Kosten und aber auch die Messbarkeit von Erfolgen anguckt, da fallen uns da schon auch ein paar Sachen ein. Nehmen wir mal frühere Reisen als Referenzrahmen. Die USA-Reise im vergangenen Jahr hat bei der Staatskanzlei mit 90.000 Euro zu Buche geschlagen, also Staatskanzlei und Wirtschaftsministerium. Die Israel-Reise, wo du mit warst, Elmar, hat sich, glaube ich, allein wegen der Sicherheitstransfers auf 110.000 Euro summiert.
Wenn man bedenkt, dass die Reise ja deutlich kürzer war und vor allem der Weg nach Israel auch deutlich kürzer ist, also kann man schon sagen, allein die Sicherheitskosten, die waren enorm und die Sicherheitsaufwendungen da.
Genau, und ich glaube auch für die Indienreise wird mit einer ähnlichen Größenordnung gerechnet, also zumindest vergleichbar mit der USA-Reise.
Ja, und die Frage ist doch dann ganz klar, was wir anfangs schon angesprochen haben, jetzt nochmal vertiefen wollen, rechnet sich das? Also werden aus Fototerminen dann auch wirklich belastbare Verträge oder bleibt es so bei Absichtserklärungen, die niemandem etwas bringen?
Genau, das abzurechnen wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis wir das dann auch hier sicherlich wieder thematisieren und auch in der Berichterstattung. Wenn wir mal auf den zweiten Punkt kommen, ne? Timing und auch Optik. Jetzt gibt es Kritiker, die sagen, Mario Vogt ist da jetzt unterwegs, macht dann so ein bisschen Thüringer Außenpolitik in Indien und flieht damit eigentlich um die vor der gerade wieder aufkeimenden Debatte um seine Doktorarbeit, um das Plagiat, um die Plagiate, muss man ja schon sagen. Es ist gerade wenige Tage her, dass dieses neue Gutachten öffentlich geworden ist, was die AfD-Fraktion bezahlt hat. Jetzt kann man eins, glaube ich, sagen, dieser Indien-Termin, dieser Termin für die Reise stand deutlich eher fest, als bekannt wurde, dass es dieses Gutachten gibt. Aber auch das sagen Kritiker noch hinter vorgehaltener Hand. Auch dieses Programm hat sich ja mehrfach geändert in den letzten Tagen. Da waren nicht alle Termine final. Es wirkte alles so ein bisschen improvisiert nach außen. Auch das macht natürlich so eine Reiseplanung angreifbar. Ist aber nicht unüblich, ist zumindest mein Eindruck, auch aus früheren Reisen immer. Was man für mein Dafürhalten aus der Ferne jetzt so bewerten kann, Indien scheint deutlich konkreter zu sein, als es die USA-Reise von Mario Vogt im vergangenen Jahr je gewesen ist.
Das kann durchaus sein, aber das, was du jetzt alles angesprochen hast, das wird einem auch in der Staatskanzlei gespiegelt. Und zwar von Menschen, die mich mit Sicherheit Mario Vogt gar nichts Schlechtes wollen, die ihm sogar vergleichsweise möglicherweise nahestehen, die eventuell mit ihm das Parteibuch sogar teilen, aber die schon sagen, na ja, aber da ist schon vieles so ein bisschen oder einiges Managing bei Helikopter, es steht nicht fest, aber wir machen erstmal eine ganz große PR daraus und das mit der Doktorarbeit, hast du recht, natürlich ist die Reiseplanung weitaus länger schon fortgeschritten gewesen, als jetzt dieses Gutachten kam. Aber man muss sagen, natürlich kann man vielleicht auch mal im Ausland durchatmen und sich sagen, jetzt lasse ich mal hier dieses ganze Zeug, dieses Klein-Klein in Thüringen und Deutschland, weil es war ja deutschlandweit weiter Aufmerksamkeit durch diese Plagiatsgeschichte, hat er ja immer noch hinter mir und kümmere mich in Indien jetzt, sag ich mal, ein bisschen um Weltpolitik. Das schmeichelt einem ja schon auch als Ministerpräsident und jemand wie Mario Vogt, glaube ich, vor allem. Und dann kommt noch hinzu, was einem auch so aus der Staatskanzlei erzählt wurde, wo die Leute sagen, Mann, der Mario oder der Mario, wie sie ihn da gerne nennen, der spricht wirklich gutes Englisch und dann verzichtet er auf Dolmetscher und dann stehen wir daneben und sagen, ja, aber unser Englisch ist nicht ganz so gut und wir müssen ja vielleicht manches überwachen oder mal so zum Schluss nochmal mitbekommen haben, wenn da was unterzeichnet wird. Da glaube ich auch manchmal, natürlich werden da Leute dabei sein, die am Ende nochmal einen Blick drauf haben, aber es zeigt, dass uns sowas aus der Staatskanzlei heraus erzählt wird, dass es Unzufriedenheit gibt und dass oftmals mehr Show da ist als Realität.
Das ist tatsächlich so. Du hast es jetzt vor allen Dingen aus der Staatskanzlei gespiegelt, wo das bis zu dir gekommen ist. Ähnlich wird das aber auch im Landtag erzählt. Also wenn man da sich in den Fraktionen mal umhört, mal mit ein paar Leuten spricht, die schildern das genau so, und dann wird eben auch im Hintergrund gefrotzelt, Showmaster, Showveranstaltung, all das, und gerade auch dieser fehlende Dolmetscher. Da will ich jetzt fast wieder sagen, wenn ich an die USA-Reise denke, da ist das ja auch so gewesen, da war auch nirgends ein Dolmetscher dabei. Da war das bei der USA-Reise eher unschädlich, weil das ja so unkonkret war, dass da nichts unterzeichnet wurde, sondern dass das wirklich beim Reden vielfach geblieben ist, ne? Jetzt kommen wir nochmal zurück nach Indien und reden auch mal über Integration, ne? Das wird ja immer so als das große Thema benannt, und wir brauchen Zuwanderung, damit uns die Fachkräfte nicht verloren gehen oder wir die uns verloren gehen, kompensieren können in den nächsten Jahren. Das Anwerben ist aber eben auch wirklich nur die halbe Miete. Die andere Hälfte ist, man muss die Leute auch halten, und da sind eben diese jetzt geplanten Deutschnachweise an Studierende sind ein Schritt. Vielleicht fällt uns da jetzt aber auch ein bisschen auf die Füße, dass wir eben jahrelang auf Englisch gesetzt haben, ohne konsequent Bleibeperspektiven zu bauen, will ich es mal nennen.
Das ist gut möglich, und werfen wir einfach nochmal einen Blick auf die Pflegekräfte. Da sind natürlich die Aufgabenprofile, wie soll es auch anders sein, in einem Land wie Indien anders als in einem Land wie Deutschland. Und jetzt stellen wir uns einfach vor, es kommen einfach Menschen aus Indien hier rüber als Pflegekräfte. Das kann auch zu Enttäuschungen führen. Also, wenn man sich nicht ordentlich um die kümmert, dann wird das nichts werden. Also Integration, da gehört der Kampf gegen das Heimweh dazu. Soziale Bindungen müssen aufgebaut werden. Ne? Also ohne irgendwie so einen richtigen Ansatz verliert man, wird man die Leute wieder verlieren.
Ja, und ich sag mal, wenn man sich das anguckt, wenn man an ein Beispiel erinnern aus Gößnitz im Altenburger Land, da waren auch junge Vietnamesen, die dann plötzlich auf der Straße gesessen haben, mit Polizeieinsatz aus der Wohnung geflogen sind. Da hat das mit der Community und der Integration überhaupt nicht funktioniert. Der ganze Polizeieinsatz ist immer noch Debatte auch parlamentarischer Betrachtung. Also man hat in Thüringen eben auch schon wirklich gesehen an der einen oder anderen Stelle, wie das grundsätzlich schief gehen kann. Und da haben wir über die Themen, ich will sie nur mal nennen, ja, Braindrain-Fragen in den Herkunftsländern, aber auch so CO2-Fußabdruck von Langstreckenreisen. Das sind alles natürlich Fragen, die man auch noch diskutieren könnte. Ich will sie an der Stelle zumindest mal benannt haben.
Vogt fasst das Ganze ja gerne mal auch mit so einem halbenglischen Satz zumindest zusammen, also mit einem englischen Begriff darin. Es braucht einen Matching-Prozess. Also auf gut Deutsch, es muss auch passen. Und zwar in der Praxis muss es passen, nicht nur in der Theorie.
Klingt so ein bisschen wie Parship für Fachkräfte.
Ja, wir können ihn danach mal befragen. Und da spielen ja auch Hochschulen eine zentrale Rolle. Und es war mir vorher gar nicht bewusst, dass rund 10% der Studierenden in Thüringen aus Indien kommen. Das ist, finde ich, eine tolle Nachricht. Aber die Frage ist, wie viele bleiben auch?
Genau. Die Gesundheitsministerin bzw. Arbeitsministerin, sie ist ja für Gesundheit, für Arbeit und für Soziales zuständig, Katharina Schenk von der SPD, die ist auch Teil dieser Delegationsreise, und wie das auf diesen Reisen eben so ist, wird sie eine eigene kleine Delegation anführen und dann andere Termine machen als der Ministerpräsident. Die hat gestern in Indien, also am Montag, die Botschaft ausgesendet, es braucht eine Einladungskultur nach Thüringen und nicht nur eine Willkommenskultur. Da spielen dann eben so Sachen eine Rolle, Familiennachzug erleichtern, die Sprachkurse müssen früh beginnen, idealerweise ja schon in Indien. Dafür hat auch Katja Klübowska ja von der AWO geworben. Die sollten dann finanziert werden durch die Unternehmen, wiederum mit der Bindungsklausel, dass die Leute dann aber auch nach Deutschland kommen. Und das könnte zumindest die Chancen erhöhen, dass Rekrutierung nicht im Sande verläuft und eben die Antwort auf deine Frage sein, wie viele bleiben, dann vielleicht deutlich mehr. Aber ich komme nochmal auf das Kontra zurück. Die Messbarkeit wird trotzdem schwierig sein.
Genau, du hast die AWO angesprochen, auch die Thüringen-Kliniken, die haben es also mittlerweile schon konkret gemacht. Die haben Krankenhaus und Karrierecenter in Delhi besucht, und Ziel, ganz klar, sind zeitnahe Vereinbarungen. Aber der Klartext von den Praktikern ist, die eigentliche Arbeit, die beginnt, wenn die Leute hier sind.
Was muss also passieren, wenn die Leute nach Thüringen gekommen sind? Es gibt da, glaube ich, 4 Punkte. Ne? Erstens Sprache, betriebliche Deutschförderung plus Nachweis am Studienende. Dann zweitens Anerkennung, zügige und faire Anerkennung von Qualifikationen. Da haben wir immer noch Nachholbedarf in Thüringen, auch wenn da schon einiges ein bisschen besser geworden ist. Dann muss das Ankommen auch erleichtert werden. Wohnraum, Mentoring, Community-Bildung. Viertens Arbeitspraxis. Ne? Die Aufgabenprofile müssen jetzt schon für die Inder dann auch transparent sein, die es hier in Deutschland gibt, damit eben das von dir angesprochene, die von dir angesprochene Degradierungserfahrung erst gar nicht aufkommt.
Genau, wir brauchen, also am Ende brauchen wir einfach eine Messbarkeit. Ne? Also wie viele bleiben wirklich hier? Wie viele sind zufrieden mit ihrer Arbeit in den Betrieben? Natürlich geht es auch darum, sind die Betriebe zufrieden mit der Arbeit der Beschäftigten aus Indien dann? Wie hoch ist die Zahl indischer Absolventinnen und Absolventen auch wirklich hier oder kommen die nur zwischendurch mal für so ein Semester? Wie viele bleiben dann auch hier? Das ist alles so, was man also sich auf lange Sicht dann spätestens mal in einem Jahr angucken muss, wenn die Reise dann ein bisschen her ist.
Ja. Was man, glaube ich, sagen kann, wenn Unternehmen Sprachkurse vorfinanzieren und auch so ein bisschen helfen beim Community-Aufbau, dann dürfte das günstiger sein, als wenn dauerhaft dann Stellen unbesetzt bleiben und die Arbeit von immer weniger werdenden Menschen erledigt werden muss, weil die Arbeit, so viel kann man, glaube ich, sagen, wird nicht weniger. Aber man muss das Ganze eben einplanen und transparent machen.
Genau. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir schon ist gut, wir sind ja schon recht weit fortgeschritten, zu unserem nächsten Thema, nämlich zum Besoldungsanpassungsgesetz, wie es, glaube ich, sogar leicht verkürzt heißt. Ich fürchte fast, in Wirklichkeit ist es noch weitaus länger.
Wie immer viel komplizierter. Das hat ja Finanzministerin Katja Wolf. Also Sie merken schon, Sie und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wechseln mal aus der indischen Politik oder aus der Fernreise des Ministerpräsidenten in die schnöde Tagespolitik nach Thüringen zurück, nach Erfurt. Aber da müssen wir unbedingt drüber reden, denn das kommt das Land teuer zu stehen. Und Finanzministerin Katja Wolf hat dieses Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz fehlerfrei, gut, heute vorgestellt. Elmar, du warst in der Regierungsmedienkonferenz, vor einer halben Stunde ungefähr ist die zu Ende gegangen. Klär uns mal auf, wie ist die Lage?
Also die Grundfakten waren ja schon bekannt. Du hast darüber, glaube ich, im Mai bereits geschrieben. Da gab es dann gleich Kritik, weil nämlich die Anhörungsfristen, also das, was zum Beispiel der Beamtenbund, Richterbund und andere Interessenvertretungen dazu nochmal einbringen können, dass die relativ kurz war. Also jetzt nach dieser Zeit gab es eben den Durchgang im Kabinett. Und das heißt, also Kabinett ist die Landesregierungsriege. Und im Gesetz geht es darum, dass man die Besoldung auch von Beamten stärker an die Lohnentwicklung oder überhaupt an die Lohnentwicklung koppeln will und nicht mehr an das Grundsicherungsniveau. Also früher hieß es immer, okay, ein Beamter muss so und so viel mehr verdienen als Grundsicherung.
Das, das ist auch, ganz kurz, wenn ich dich unterbreche, das ist auch das Neue und quasi die Abkehr, die 180-Grad-Wende zum bisherigen Vorgehensweise, richtig?
Genau, das ist eben die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtsurteils im vergangenen Jahr gewesen.
Gut, jetzt ist das heute durchs Kabinett gegangen, in Abwesenheit des Ministerpräsidenten und der Thüringer Arbeitsministerin, die ja in Indien weilen. Sag mal bitte, wie ist denn jetzt der Zeitplan, um das Ganze dann auch durch den Landtag zu bekommen? Weil das muss ja dann jetzt eigentlich relativ schnell passieren.
Also ich habe die Finanzministerin heute danach gefragt. Sie geht jetzt einfach mal am Ende davon aus, dass dagegen, also gegen das Gesetz, ja niemand etwas haben könnte, weil es geht um, sag ich mal, Vorgaben, die man jetzt erfüllen muss des Bundesverfassungsgerichts, dass also am Ende eine Landtagsmehrheit stehen wird, obwohl die Brombeere ja selber nur auf die Hälfte der Stimmen im Landtag kommt. Ihr Plan ist es, das nach der Sommerpause zu beschließen und dass dann im November das Geld fließen kann und die Änderungen dann in Kraft sind.
Mhm. Was sagen die Spitzenverbände? Droht da jetzt nochmal Klagen oder sind die jetzt alle zufrieden? Ich meine, am Ende bekommen diejenigen, die geklagt haben gegen ihre Alimentation, so heißt das, bekommen ja jetzt wahrscheinlich eine üppige Nachzahlung und kriegen dafür aber ein paar Privilegien gestrichen.
Der Beamtenbund hat ja anfangs schon gesagt, das geht uns alles etwas schnell. Ne? Mhm. Man muss da einfach deutlicher hinschauen. Der Richterbund hat sich schon am Montag, also am Tag bevor, heute am heutigen Dienstag, die Pressekonferenz war, zu Wort gemeldet, hat gesagt, ja, grundsätzlich begrüßen wir das neue Gesetz, aber an sich sind es weiterhin Reparaturmaßnahmen, es ist Flickwerk und wenn man eine richtig große Reform machen möchte, dann bräuchte man eine deutliche Anhebung der Besoldung und vor allen Dingen eine Rückkehr zu einer bundeseinheitlichen Besoldung. Das allerdings, sagt die Finanzministerin Katja Wolf, ist illusorisch, das sieht sie nicht so, weil das regeln alle Bundesländer separat für sich und da führt wohl kein Weg hin.
Das bringt mich nochmal zu der Frage, vielleicht hat sie dazu heute was gesagt, das waberte ja immer so als Gerücht durch die Landesregierung bisher und auch über die Landtagsflure. Wer war das eigentlich, der da geklagt hat gegen die Alimentation? Waren das eher die oberen Besoldungsklassen oder waren das eher die unteren Besoldungsklassen?
Da hat sie jetzt heute gar nicht zugesagt.
Hat sie gar nicht zugesagt, das müssen wir nochmal nachrecherchieren.
Und weil du die Nachzahlung angesprochen hast, also für dieses Jahr, interessanterweise, erhalten alle Beamten eine Nachzahlung. Also egal, ob sie darauf geklagt haben oder nicht. Aber das Bundesverfassungsgericht hat einen weitaus größeren Zeitraum betrachtet. Und als das, würde ich mal sagen, einige Bundesländer, also zumindest als man das in Thüringen sah, hat man schon gedacht, oh Backe, das führt auf jeden Fall wieder zu Unzufriedenheit, weil es geht um den Zeitraum 2008 bis 2024. Und für diesen Zeitraum, da erhalten nur diejenigen, die geklagt haben, das sind 1300, eine Nachzahlung. Also das wird natürlich dazu führen, dass die sagen, ja schön, dass wir immer auf den Staat vertraut haben, dass das relativ schnell geregelt wird. Und jetzt gucken wir in die Röhre.
Gucken wir in die Röhre und vielleicht muss man nochmal sagen, around about 417 Millionen Euro kostet das in den beiden Jahren jetzt den Freistaat, wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe.
415 hat sie heute gesagt.
415. Aber die Aussage der Finanzministerin war ja, das wird sie, vielleicht hat sie das heute wiederholt. Wenn nicht, was hat sie heute gesagt? Das Geld dafür werde aus der Rücklage genommen. Die ist aber nicht mit 415 Millionen Euro gefüllt.
Genau, darauf habe ich Sie angesprochen. Die Rücklage, die beträgt nämlich dann zum Ende des kommenden Jahres, weil man nämlich in diesem Jahr und im nächsten Jahr bereits eingeplant hat, aus der Rücklage etwas zu entnehmen. Also Ende 2025 waren das noch etwas über 700 Millionen. Und Ende des kommenden Jahres werden das nur noch, sagte sie heute nochmal, exakt 343 Millionen Euro sein. Man sieht also, wenn man nur noch 343 Millionen Euro hat, aber will 415 Millionen rausnehmen.
Also kann die Finanzministerin nicht rechnen.
Da fehlt ja was. Na, offensichtlich habe ich auch einfach gedacht, wie funktioniert das? Sie hatte also eine Erklärung parat. Man hat also bei diesen Entnahmen, da sind also Tarifsteigerungen schon eingepreist und die muss man also rausrechnen. Und das sind dann offensichtlich genau die Millionen, die in der Differenz jetzt fehlen würden. Was gehört sonst noch einfach dazu? Da gibt es also zum neuen Gesetz, zu den Änderungen. Und ich würde sagen, da gibt es bestimmt noch Verhandlungsmasse. Also mit dem Gesetz sollen nämlich auch zum Beispiel die Altersgrenze angehoben werden, ab der man den Ruhestand beantragen darf. Von 62 auf 63. Das ist das Niveau der Bundesländer im Durchschnitt. Also andere Bundesländer haben das schon längst. Hat Thüringen gedacht, warum haben wir denn jetzt einfach noch, warum dürfen das bei uns ein Jahr früher schon, wenn wir doch Beamte auch brauchen und wenn das vor allen Dingen auch Geld kostet. Und vor allen Dingen orientiert sich es an der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn wir denken, wann wir nämlich in den Ruhestand gehen könnten, als Nichtbeamte. Da ist aber bestimmt noch Spiel drin, weil natürlich die Interessenvertretungen jetzt schon auf die Barrikaden gehen und sagen, das geht doch gar nicht. Dann geht es noch um den sogenannten Arbeitszeitverkürzungstag, der soll gestrichen werden.
Das ist der sogenannte Beamtentag.
Ja, das ist offensichtlich irgendwie ein Tag frei. Wir machen irgendwas, aber keiner sieht's. Nein, also ne? Den soll es nicht mehr geben. Aber ich glaube, da gibt es noch Möglichkeiten. Und dann die Teilzeitregelung von 50% soll sie auf 75% angehoben werden. Also man soll mindestens 75% der regulären Arbeitszeit künftig arbeiten müssen. Ausgenommen sind, sage ich mal, Teilzeitregelungen für die Kinderbetreuung oder die Pflege von pflegebedürftigen
Angehörigen. Da gab es übrigens im Kabinett auch Mitglieder, also Mitglieder der Landesregierung, die das deutlich radikaler wollten. Die wollten nämlich diese Teilzeit, diese begründungslose oder begründungslose Teilzeit, wollten die gänzlich streichen. Da solltest du künftig nur noch begründen, warum du in Teilzeit gehst, aber das hat sich dann offenbar nicht durchgesetzt.
Genau. Und ich würde sagen, also ich kann jeden Beamten verstehen, der jetzt auch für seine Rechte kämpft und sagt, und auch gerade Richter und Staatsanwälte, die wirklich einen sehr, sehr schweren Job machen und die unter enormem Druck stehen, also denen teilweise die Verfahren bis zum wo auch immer stehen, ne, und die mit der Arbeit nicht nachkommen, die sagen, wir wollen ordentlich bezahlt werden. Ne. Wir können jetzt nicht immer nur gucken, was andere nicht kriegen und deswegen verzichten wir auch etwas. Ne. Aber es ist eben in der Gesellschaft oftmals schwierig zu vermitteln, weil eben Arbeitgeber, die nicht Beamte sind, solche Privilegien nie haben.
Das würde ich wohl auch sagen. Und insbesondere, wenn man sich den Ruhestandseintritt anguckt, mit Verlaub, da finde ich, ist doch deutlich Luft nach oben in der Beamtenschaft. Die keine Beamte sind, du sagst das richtigerweise, die arbeiten ja deutlich länger, bevor sie überhaupt in den Genuss einer Rente kommen. Und dann ist die doch deutlich anders gestaltet.
Und in der Regel ist sie auch deutlich niedriger.
Deutlich niedriger, das vor allen Dingen. Ne? Wer auf jeden Fall nicht in den Genuss einer Beamtenpension kommt, obwohl er schon mal Landtagsabgeordneter im Freistaat Thüringen war, ist jemand, der in der nächsten Kategorie eine Rolle spielt. Jetzt habe ich versucht, eine Überleitung hinzukriegen.
Bisschen du hast das wieder wie immer hervorragend gemacht.
Ein bisschen holzschnittsartig, aber Sie werden schon feststellen, was jetzt kommt. Unsere berühmte, aber auch berüchtigte Kategorie Tops und Flops der Woche. Und ich darf den Top sagen und versuche dann überzuleiten zum Flop. Als Top haben wir uns auf Robert Martin Montag geeinigt, der Landtagsabgeordneter in der vergangenen Legislatur in Thüringen war, aber nicht nur das, der war auch stellvertretender Landesvorsitzender der FDP in Thüringen und hat in diesem ganzen Trauma, das die FDP um Thomas Kemmerich erlitten hat, eine entscheidende Rolle mitgespielt, aber blieb in der Partei immer auch hoch angesehen und hat es am, warum ist er jetzt unser Top der Woche? Weil am Wochenende der Bundesparteitag der FDP gewesen ist und Wolfgang Kubicki und Marie-Agnes Strack-Zimmermann sich da um den Bundesvorsitz gestritten haben. Aber in diesem Windschatten ist Robert Martin Montag mit dem viertbesten Ergebnis in den Bundesvorstand gewählt worden. Und damit hat Thüringen wieder eine Stimme, also die Thüringer FDP wieder eine Stimme im Bundesvorstand. Über die sogenannte Kurfürstenliste ist das eigentlich relativ simpel. Da wird nämlich immer gewählt, wer von dem Landesverband vorgeschlagen wird. Der Einzige, der das nicht geschafft hat, war Thomas Kemmerich. Der ist nämlich zweimal krachend durchgerauscht, als er noch FDP-Mitglied war. Robert Martin Montag hat das jetzt anders gemacht und hat auch selber vom Comeback der FDP gesprochen, der Thüringer FDP auf Bundesebene. Mal sehen, ob das alles so ist. Aber es ist erstmal, oder so kommt, es ist erstmal ein politischer kleiner Achtungserfolg für die Partei, die ja in der Regel unter Sonstige subsumiert wird. Insofern haben wir ihn heute mal rausgegriffen als Top der Woche. Und der Flop der Woche, der ist Parteimitglied auch, aber in einer Partei, die auf gar keinen Fall mehr unter Sonstige zu subsumieren ist, sondern eher am anderen Ende der Skala.
Genau, das ist die Partei, die einen Aufwind erlebt, wie er vorher nie da war. Unser Flop der Woche ist Stefan Brandner, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Gera, einziger AfD-Landtagsabgeordneter und damaliger Lautsprecher, der also, glaube ich, immer noch Rekordhalter bei den Zwischenrufen und Rügen ist, die damals im Landtag ausgesprochen worden sind. Er ist bislang noch stellvertretender AfD-Bundesvorsitzender, aber der AfD-Landesvorsitzende und allgegenwärtige Björn Höcke setzt also für den neuen Bundesvize-Sitz auf seinen, ich weiß nicht, Kumpel, wie auch immer, aber auf jeden Fall auch auf den Neubundestagsabgeordneten Stefan Möller.
Der viele Jahre sein Co-Sprecher ist.
Der schon viele Jahre auch sein Co-Sprecher in Thüringen ist. Und der soll es jetzt eben werden. Und damit schaut Brandner zumindest, er wird es wahrscheinlich dezent weglächeln. Wir werden es nachliefern, wenn er sich dann endlich mal offiziell dazu äußern wird.
Genau, angefragt haben wir es mehrfach und er hat auch schon suggeriert, dass er sich in den nächsten Tagen mal äußern wird, ob er selber auch für den Bundesvorstand kandidieren wird. Aber der Austausch Stefan Möller statt Stefan Brandner, Der war uns dann für Stefan Brandner den Flop der Woche wert.
So ist es. Fabian, ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Das sehe ich genauso. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ein Podcast von Funke.